setzen, damit künftig auch eine steuerliche Abschreibung der Straßenausbaubeiträge für die Zahler möglich ist. Und in der Tat, es ist das dritte Mal, dass wir uns in diesem Haus damit beschäftigen. Und wenn ich auf die FDP schaue, nicht nur wir hatten das ja im Landtagswahlprogramm, sondern auch die FDP hatte es den Wählern versprochen, dass man nun in der Landesregierung eingeschränkt ist im Wirkungsgrad. Das mag ja nun so sein, aber vor der Wahl haben die Leute gedacht, wenn sie ihnen die Stimme geben, dann sind die Straßenausbaubeiträge weg. Und nach der Wahl müssen sie feststellen, dass dem nicht so ist. Und das geht ja nun mal in den eigenen Geldbeutel und das verärgert die Wähler. Und deswegen werden wir von den Freien Wählern nicht müde, den Druck auch in dieser Debatte aufrechtzuerhalten, zumal Rheinland-Pfalz nach der Entscheidung der nordrhein-westfälischen Landesregierung, und die sind ja auch nicht dümmer als die anderen 14 Landesregierungen, Herr Noss, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen, und Rheinland-Pfalz schwimmt nun alleine gegen den Strom. In allen anderen Bundesländern gibt es entweder keine Straßenausbaubeiträge oder deren Erhebung wurde den Kommunen zumindest freigestellt. Und dann kann man sagen, das rheinland-pfälzische Innenministerium, die Finanzministerin, hält hier einem Relikt vergangener Tage fest. Meine Damen und Herren, diese politische Geisterfahrt führt bei den betroffenen Eigentümern, die in vielen Fällen zur Kasse gebeten werden, ohne von den baulichen Maßnahmen direkt zu profitieren, zu absolutem Unverständnis. Angesichts der Tatsache, dass die Landesregierung ihre Meinung bezüglich der Straßenausbaubeiträge nicht ändern wird, plädieren wir Freien Wähler deshalb alternativ für einen Minimalkompromiss, der die durch das Festhalten an der Erhebung der Beiträge entstandenen finanziellen Belastungen zumindest etwas senkt. Nach derzeitiger Rechtsprechung sind die Straßenausbaubeiträge nicht steuerlich absetzbar, aber genau dafür müsste sich die rheinland-pfälzische Landesregierung im Rahmen einer Bundesratsinitiative stark machen. Hierzu hat auch Kollege Wefelscheid ja schon Entsprechendes eruiert. Hier hilft auch kein Abwarten, weil in diesem Fall, wir können ja nicht auf andere Bundesländer hoffen, die haben es ja alle abgeschafft und deshalb werden sie in diesem Sinne nicht selbst tätig werden. Deshalb müssen wir das machen. Jedoch hat der zuständige Innenausschuss meine Hoffnungen auf ein Entgegenkommen der Ampel gedämpft und wir wissen dann auch schon, wie das heutige Verfahren ausgeht. Und so seien jetzt diejenigen schlechter gestellt, Herr Noss, das war ja, muss man auch noch sagen, Herr Noss hat argumentiert, es sei ja ungerecht, diejenigen, die keine Steuern zahlen, schlechter zu stellen, wenn sie das dann steuerlich nicht absetzen könnten. Ja, mein Gott, das ist ja eine Auffassung, das grenzt ja schon an eine Neiddebatte. Also, solche Fälle mag es geben, aber man kann doch denen, die dann arbeiten gehen und Steuern zahlen, die nicht schlechter stellen. Also, mit dem Festhalten an den Straßenausbaubeiträgen und dem Prinzip Augen zu und durch bei der Grundsteuer betreibt die Landesregierung eine eigentümerfeindliche Politik. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Beratungen für den nächsten Doppelhaushalt stehen bevor. Wir werden das dann wieder einbringen. Und von heute aus gesehen, weiß ich gar nicht, wie lange ist es bis zur nächsten Landtagswahl. Ne? Das wird auch dann unser Thema werden. Und deshalb hätte die Regierung doch besser ein Einsehen und selbstständig dann auch die entsprechenden Kompensationszahlungen für die Kommunen bereitzustellen. Alles andere ist den derzeitigen und bundesweit einzigen verpflichteten Beitragszahlern nicht länger vermittelbar. Mit der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge sparen wir in den Kommunen den Steuerzahlern einen enormen behördlichen und juristischen Aufwand, denn ich brauche da nicht berechnen, ich brauche nicht bescheiden und ich brauche nicht eintreiben. Ich brauche keine Widerspruchsverfahren durchzuführen und vor allen Dingen auch keine Gerichtsverfahren. Und vor allen Dingen, so werden in den Zeiten des Fachkräftemangels auch erhebliche Kapazitäten von Mitarbeiterkräften in der Verwaltung frei. Damit ist die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ein Segen für die Behörden und den zwingend notwendigen Bürokratieabbau. Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ist also keine Frage des Geldes, sondern eine Frage des politischen Willens. Vielen Dank.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort in der Debatte und für die Landesregierung erteile ich Staatsminister Ebling das Wort.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete, solange wir, und ich hoffe, das wollen wir auch in Zukunft tun, Straßen ausbauen und Straßen umbauen, werden wir Bürger nicht entlasten, sondern Bürgerinnen und Bürger belasten. Und am Schluss stemmen immer alle die Einnahmen oder genauer gesagt die Ausgaben, die dann entweder Gemeinde oder Staat tätigen. Das kann bei der Gemeinde das Leistungsentgelt sein, das kann der Kostenersatz sein oder die Abgabe oder die Gebühr. Und wenn man dann fordert, das soll nicht mehr so sein, sondern das soll das Land übernehmen, dann ist dieser Wegfall der Straßenbeiträge natürlich trotzdem so, dass es sich weiterhin letztlich um Ersatzgelder dann des Landes handelt, die im Übrigen auch von den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes aufgebracht worden sind. Wer also weiterhin hier behauptet, er würde etwas abschaffen mit diesem Gesetz, betreibt Täuschung. Denn es wird nichts abgeschafft, es wird nur anders verteilt. Und dann soll man von der Verteilwirkung sprechen, aber nicht den Menschen Sand in die Augen streuen und sagen, ich nehme dir eine Belastung, die Belastung bleibt. Sie wird nur verschoben innerhalb der öffentlichen Kassen. Das ist Ihr Vorschlag, dem kann man ja vielleicht auch folgen, wenn man ihn zu Ende denkt. Aber alles beginnt mit der Ehrlichkeit zu sagen, wir schaffen nichts ab, sondern wir wollen, dass das Land das bezahlt, was bisher andere bezahlt haben. Das wäre ein ehrlicher Einstieg in die Debatte, Herr Abgeordneter Dr. Bolling. Der Bayerische Gemeindetag hat in Bezug auf die dortige Abschaffung deshalb, ich darf das zitieren mit Erlaubnis des Präsidenten, hoffe ich, von einem Pyrrhussieg für die Bürger gesprochen und weiter ausgeführt, Zitat, bei näherer Betrachtung wird allerdings deutlich, dass die Zeche jeder steuerzahlende Bürger zahlen wird. Entlastet werden nun alle Grundstückseigentümer an einer öffentlichen Straße, da auch in Zukunft Straßen mit erheblichen Summen saniert werden müssen, finanzieren künftig alle, Ausrufezeichen, Bürger über ihre Steuern die Baumaßnahmen mit, Ausrufezeichen, jetzt Anführungszeichen Ende und damit auch Zitat Ende. Insofern ist das der Blick, den wir auf die Dinge richten sollten. Und dann mag man sich fragen, ist es am Ende des Tages zu belastend oder ist es gar am Ende des Tages, und das wäre eine Frage, die uns sehr bewegen würde, gar ungerecht, Einzelne mit einem Bruchteil einer Summe zu belasten. Ich komme zu der Feststellung, dass eine angemessene Beteiligung von Anliegern nicht ungerecht ist, sondern durchaus ihren Sinn auch weiterhin erfüllt. Das zweite wichtige Argument, das ich hier jetzt ja auch zum wiederholten Male gehört habe, ist das Thema der Erhebungskosten. Ich will es so formulieren, es ist richtig, dass eine wissenschaftlich fundierte Berechnung der Erhebungskosten in Rheinland-Pfalz auf Grundlage der Rückmeldung der Gemeinden nicht möglich ist. Das haben wir auch nie behauptet. Aber wir haben wiederholt darauf hingewiesen, die Antworten der Gemeinde erlauben keine repräsentative Schlussfolgerung, aber trotzdem bleibt Fakt, und das geben auch die Gemeinden selbst zum Besten, wir kennen keine Anhaltspunkte für ein Missverhältnis zwischen Erhebungskosten und Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen. Und hier zu argumentieren, dass solche Erhebungen Aufwand bedeuten, nun, das ist eine Binsenweisheit. Alles, was im Rahmen des Kommunalabgabenrechts irgendwo erhoben und vereinnahmt werden muss, ist natürlich am Ende des Tages ein Aufwand. Aber wir kämen doch auch nicht auf die Idee zu sagen, naja, die Erhebung von Friedhofsgebühren, das übernimmt demnächst auch das Land, weil das ist ja ein kommunaler Aufwand. Also insofern macht es in Ihrer Sachlogik nur deutlich, dass Sie das, was den Kommunen wichtig ist, nämlich dass Sie selbst eine Steuerungsfunktion in dieser Frage über die Entscheidung besitzen wollen, wo ausgebaut wird und wie damit umgegangen wird, dass Sie bei dem Vorschlag, wenn man Ihrem folgt, diese Steuerungsfunktion verlieren würden. Und deshalb ist das immer noch eines der Kernargumente auch in der kommunalen Familie in Rheinland-Pfalz, dass man für die Beibehaltung dieser Form der Straßenausbaubeiträge sich stark macht. Und deshalb würden wir als Landesregierung an dieser Stelle unsere Kommunen noch weiterhin unterstützen wollen. Es ist zielführend und einen sachlich zutreffenden Grund konnten Sie zumindest im Rahmen Ihrer Gesetzesbegründung heute weiterhin nicht vortragen. Vielen Dank.
Zu einer kurzen Intervention erteile ich dem Abgeordneten Dr. Bollinger das Wort von der AfD-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Minister Ebling. Das war ein insgesamt sachlicher Beitrag. Ich habe mich nur ein bisschen gestört an der Formulierung Sand in die Augen streuen, weil letztlich habe ich von Anfang an gesagt, es steht auch im Gesetzentwurf natürlich drin, wir schaffen diese wir schaffen diese Ausgabe, diese Abgabe schaffen wir ab. Die müssen die Bürger nicht mehr tragen. Die wird aus dem allgemeinen Aufkommen dann finanziert. Das für verschiedene Zwecke verwendet wird. Und wenn wir jetzt dieses Geld nicht für viele unsinnige Dinge ausgeben, für das die SPD-Fraktion ausgeben möchte, dann bleibt uns mehr Geld für die Gemeindestraßen. Und dann müssen wir die Bürger nicht zusätzlich belasten. Ich glaube, das ist relativ logisch und nachvollziehbar. Was die Ungerechtigkeit betrifft, naja, es gibt eine Kfz-Steuer, es gibt Steuern, die eigentlich gedacht sind für die Aufrechterhaltung auch unseres Straßennetzes. Und es gibt eine ganze Reihe von Ausbaumaßnahmen, wo man eben sagen muss, wenn Parkplätze wegfallen etc., dass dadurch den Bürgern jetzt kein zusätzlicher Nutzen entsteht, wenn da irgendwelche Maßnahmen vorgenommen werden. Und zu dem Thema, das jetzt mehrfach aufgebracht wurde, man würde Hausbesitzer etc. nur entlasten und andere nicht. Naja, erstens ist es so, die Hälfte unserer Bevölkerung sind Hausbesitzer. Das ist auch gut und richtig, dass mehr Menschen hier im Eigentum sind. Und natürlich wollen wir die auch entlasten. Und wie Sie eben schon sagten, selbst wenn ein Vermieter das Ganze nicht direkt umlegen kann, besteht natürlich doch die Gefahr, dass das auf irgendeinem Wege dann bei den Mietern landet. Also letztlich ist das eine breit angelegte Entlastung. Wir beschneiden damit auch nicht die kommunale Autonomie. Es handelt sich um eine nicht zweckgebundene Pauschale. Die kommunale Autonomie wäre beschnitten worden bei dem deutlich schlechteren Gesetzentwurf der CDU, den sie vor ein paar Jahren eingebracht hat. Das wäre eine zweckgebundene Pauschale gewesen. Da hätte tatsächlich dann die jeweilige Kommune immer beim Land um Erlaubnis ersuchen müssen. Das ist hier nicht der Fall. Und letztlich Bayern. Jo, Bayern ist deutlich größer als Rheinland-Pfalz, nimmt trotzdem weniger Geld. Ich denke, das sollte ausreichen.
Zur Erwiderung erteile ich Staatsminister Ebling das Wort.
Meine Damen und Herren Abgeordnete, ich würde gerne auch an dieser Stelle mit einem Zitat antworten, weil es mir so gut gefallen hat und ich es Ihnen nicht vorenthalten möchte. Es kommt von Herrn Dr. Thielmann vom Gemeinde- und Städtebund. Das ist kein Zitat aus dem Verfassungsschutzbericht, lieber Abgeordneter Haller. Und so verwundert es nicht, dass so manch braver und ehrlicher Kommunalpolitiker auf die Frage, wo denn das Geld herkommen soll, wie folgt antwortet: Am liebsten vom Land. Noch lieber vom Bund, am allerliebsten von Europa, aber bitte nicht von unseren Bürgern. Oder wie es in einer saarländischen Landtagsfraktion einmal dem Verfasser, in diesem Fall Herrn Dr. Thielmann, geschildert wurde: Bei uns träumt man von der Kuh, die im Himmel gefüttert und auf Erden gemolken wird. Zitat Ende, das passt sehr gut auf Ihren Einwand, Herr Dr. Thielmann.
Wir sind am Ende der Debatte und es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir kommen dann zur unmittelbaren Abstimmung über den Gesetzentwurf Drucksache 19/9300 in zweiter Beratung von der AfD-Fraktion. Wer dem seine Zustimmung erteilt, darf ich ums Handzeichen bitten. Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung bei Zustimmung der AfD und bei Ablehnung durch den Rest des Hauses nicht zugestimmt worden. Damit entfällt auch die Schlussabstimmung, weil die zweite Beratung abgelehnt wurde. Wir kommen dann noch zur unmittelbaren Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion der Freien Wähler, Drucksache 19/9353. Wer diesem seine Zustimmung erteilen kann, darf ich ums Handzeichen bitten. Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann ist auch dieser Entschließungsantrag bei Zustimmung der Fraktion der AfD und der Freien Wähler, bei Gegenstimmen durch SPD, Bündnis 90 Die Grünen, FDP und bei Enthaltung der CDU abgelehnt. Wir kommen dann zu Tagesordnungspunkt 6. Das ist ein Landesgesetz zum 5. Medienänderungsstaatsvertrag, Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 19/9309 in zweiter Beratung. Wir kommen Beschlussempfehlung durch den Ausschuss für Digitalisierung, digitale Infrastruktur und Medien. Zustimmung wird da empfohlen, Drucksache 19/9734. Wir kommen zur unmittelbaren Abstimmung über den Gesetzentwurf in zweiter Beratung. Wer diesem in unveränderter Annahme empfiehlt, darf ich ums Handzeichen bitten. Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung mit Zustimmung der SPD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen, FDP und Freie Wähler und durch Ablehnung der AfD angenommen worden. Wir kommen dann zur unmittelbaren Schlussabstimmung. Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung erteilen kann, darf Sie bitten, von den Plätzen zu erheben. Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann ist der Gesetzentwurf in dritter Lesung, in Schlussabstimmung, mit Zustimmung der SPD-Fraktion, CDU-Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen, FDP und Freie Wähler und bei Ablehnung durch die AfD-Fraktion zugestimmt worden. Herzlichen Dank. Wir kommen dann zu Tagesordnungspunkt 7. Das ist ebenfalls ein Landesgesetz zur Änderung bauordnungs- und berufsqualifikationsrechtlicher Vorschriften, Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 19/1895. Das ist in erster Beratung. Wir haben eine Grundredezeit von 5 Minuten und es spricht für die einbringende Landesregierung die Landesregierung. Und ich sehe Staatssekretär Stefan Weinberg, Dr. Stefan Weinberg, Sie haben das Wort zur Begründung.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird die kleine Bauvorlageberechtigung in die Landesbauordnung eingeführt. Damit setzen wir Änderungen der Musterbauordnung um, die aufgrund eines von der Kommission gegen Deutschland eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahrens wegen unzureichender Umsetzung der Berufsqualifikationsrichtlinie im Hinblick auf die Bauvorlageberechtigung erforderlich geworden sind. Dabei ist die Bauvorlageberechtigung die Befugnis, Bauunterlagen für genehmigungsbedürftige Bauvorhaben bei den Baugenehmigungsbehörden einzureichen. Neu ist die Bauvorlageberechtigung von Bauunterlagen durch Absolventinnen und Absolventen der Fachrichtung Bauingenieurwesen ohne Berufserfahrung bzw. Praktikum. Diese gilt aufgrund der noch nicht gesammelten praktischen Berufserfahrung jedoch nur für bestimmte Bauvorhaben. Beispielsweise sind diese Bauvorhaben in ihrer Grundfläche und der darin enthaltenen Wohneinheiten begrenzt. Um die Absolventinnen und Absolventen der Fachrichtung Architektur, die die volle Bauvorlageberechtigung erst mit Abschluss der an das Hochschulstudium anschließenden 2-jährigen berufspraktischen Tätigkeit erhalten, nicht schlechter zu stellen als die vom Vertragsverletzungsverfahren betroffenen Absolventinnen und Absolventen der Fachrichtung Bauingenieurwesen, wird diesen ebenfalls die auf bestimmte Bauvorhaben beschränkte Bauvorlageberechtigung eingeräumt. In diesem Zuge wird die Möglichkeit zur Einreichung von Bauunterlagen in demselben Umfang auch für staatlich geprüfte Technikerinnen und Techniker der Fachrichtung Bautechnik sowie für Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister der Fachrichtung Maurer, Beton oder Zimmereifachmann eingeführt. Die Einführung der kleinen Bauvorlageberechtigung trägt der Qualifikation berufserfahrener Technikerinnen und Techniker sowie Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister Rechnung und ist bereits in den Bauordnungen vieler Länder enthalten. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf knüpfen wir auch an den Beschluss der MPK vom 6. November 2023 über den Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung zwischen Bund und Ländern an, der die Harmonisierung und Vereinheitlichung der Regelungen zur Planung, Errichtung und Änderung kleinerer Gebäude in allen Länderbauordnungen mit einheitlichen Befugnissen für qualifizierte Berufsgruppen zum Inhalt hat. Darin wird zum einen die Qualifikation der Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister herausgestellt und zum anderen durch die Einbeziehung zusätzlicher Bauvorlageberechtigter auch ein Beitrag zur Bewältigung der Umsetzungsbeschleunigung erwartet. Die kleine Bauvorlageberechtigung wird hier explizit als Leitbild genannt. Selbstverständlich ist bei einem Novum wie der kleinen Bauvorlageberechtigung für einen Personenkreis, der bislang noch nicht befugt war, eigene Bauplanungsleistungen zu erbringen, der Verbraucherschutz in besonderem Maße zu berücksichtigen. Der Gesetzentwurf hat daher von Anfang an sehr restriktiv den Umgang der kleinen Bauvorlageberechtigung festgelegt und auf maximal 2 Wohneinheiten auf einer beschränkten Grundfläche beschränkt. Außerdem sieht der Gesetzentwurf nun auch verpflichtende Fortbildungsmodule auf dem Gebiet der Bauplanung als Voraussetzung für die Eintragung in die Liste der kleinen Bauvorlageberechtigten für die Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister vor, um die praktischen langjährigen Erfahrungen theoretisch zu untermauern. Ergänzend ist der Nachweis einer ausreichend hohen Haftpflichtversicherung Voraussetzung für das Tätigwerden aller hier vorgenannten Personen, die nun zur kleinen Bauvorlageberechtigung zugelassen werden sollen. Um die volle Bauvorlageberechtigung in Bezug auf Absolventinnen und Absolventen des Bauingenieurswesens sowie der Architektur nicht auszuhöhlen, erlischt 3 Jahre nach Abschluss des entsprechenden Hochschulstudiums die Berechtigung automatisch und es muss die Eintragung in die Architekten- oder Bauvorlagenklagenberechtigtenliste beantragt werden, um die volle Bauvorlageberechtigung zu erhalten. Ferner ist hier darauf hinzuweisen, dass im Sinne der Einbeziehung fachlich qualifizierter Arbeitskräfte durch den Gesetzentwurf eine Anpassung an die Berufsqualifikationsrichtlinie erfolgt, mit der die Gleichwertigkeit von Berufsabschlüssen aus Mitgliedstaaten der EU und gleichgestellter Staaten anerkannt und den Berufsangehörigen Zugang zum Arbeitsmarkt gewährt wird. Zudem ist eine Umsetzung der EU-Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen notwendig. Dadurch wird beispielsweise für Windenergieanlagen bis zu 50 Meter Höhe immer das vereinfachte Genehmigungsverfahren durchgeführt. Dieses beinhaltet unter anderem Fristen für die Dauer des Verfahrens, nach deren Ablauf die Baugenehmigung als erteilt gilt. Meine Damen und Herren, abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass der Gesetzentwurf über die Einführung der Kleinbauvorlageberechtigung hieraus eine wichtige Klarstellung zur Barrierefreiheit von Stellplätzen enthält. Notwendige Stellplätze von Wohnungen, die barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar sind, müssen ebenfalls in der erforderlichen Anzahl barrierefrei sein. Dies soll klargestellt werden, nachdem das Rheinland-Pfälzische Oberverwaltungsgericht im letzten Jahr entschieden hatte, dass sich dies nicht bereits aus den geltenden Landesbauordnungen ergibt. Ich bitte insgesamt um Zustimmung zum vorliegenden Gesetzentwurf. Vielen Dank.
Für die CDU-Fraktion erteile ich dem Abgeordneten Christoph Reichert das Wort.
Ja, sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beraten heute in erster Lesung das Landesgesetz zur Änderung bauordnungs- und berufsqualifikationsrechtlicher Vorschriften. Neben der sicherlich wichtigen Festlegung von barrierefreien Stellplätzen für Wohnungen, die barrierefrei und uneingeschränkt mit Rollstuhl nutzbar sind, geht es bei dem Gesetzgebungsverfahren schwerpunktmäßig um Änderungen bei der Bauvorlageberechtigung. Aufgrund der erforderlichen Umsetzung EU-rechtlicher Vorgaben setzt das Gesetz die Einführung der Bauvorlageberechtigung für Absolventinnen und Absolventen im Bauingenieurwesen um. Sicherlich ist es dabei folgerichtig, diese Berechtigung gleichlautend auf die Absolventinnen und Absolventen der Fachrichtung Architektur zu übertragen, damit diese keinen Wettbewerbsnachteil erlangen. Erstmals soll mit dem Gesetz die sogenannte kleine Bauvorlageberechtigung für Techniker und Handwerksmeister eingeführt werden, eine Berechtigung, die der weit überwiegende Teil der Bundesländer schon länger umgesetzt hatte. Ursache für die Einführung in Rheinland-Pfalz ist laut Gesetzesbegründung der auf der Ministerpräsidentenkonferenz am 6. November 2023 beschlossene Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung zwischen Bund und Ländern. Wesentliches Ziel, Herr Staatssekretär hat es auch gesagt, dieses Paktes ist die Harmonisierung und Vereinheitlichung der Regelungen zur Planung, Errichtung und Änderung kleinerer Gebäude in allen Landesbauordnungen und jetzt kommt es mit einheitlichen Befugnissen für qualifizierte Berufsgruppen. Die Einführung der kleinen Bauvorlageberechtigung für Techniker und Handwerksmeister stößt bei den betroffenen Interessenverbänden verständlicherweise auf unterschiedliche Reaktionen. Während zum Beispiel die Handwerkskammern und der Bundesverband höherer Berufe der Technik die Einführung begrüßen, stößt das Gesetzgebungsverfahren, so war es zu lesen, beispielsweise bei der Architektenkammer, der Ingenieurkammer und auch den kommunalen Spitzenverbänden ja auf Bedenken bzw. auch auf Ablehnung. Gegenüber dem ursprünglichen Gesetzentwurf, der den Verbänden zur Stellungnahme vorlag, und dem jetzt uns vorgelegten Gesetzentwurf hat die Landesregierung das Gesetz, ich sage es mal, nachgeschärft und im Vergleich doch zu anderen Bundesländern zum einen den Umfang der möglichen Bauvorhaben, für die die einfache Bauvorlageberechtigung ausreichend sein soll, stark eingeschränkt und zum anderen die Hürden für die Berechtigten doch sehr hoch gesteckt. Dies wohl, um den Bedenken der Verbände Rechnung zu tragen. Allerdings, ja, ist durch diese Abweichung auch zu anderen Bundesländern gerade die mit dem Gesetz doch verfolgte Zielsetzung der Vereinheitlichung der Regelungen mit einheitlichen Befugnissen über Ländergrenzen hinaus doch sehr in Frage gestellt. Ein Handwerksmeister aus Baden-Württemberg, der zum Beispiel Wohngebäude in Holzbauweise planen und errichten, darf diese in Baden-Württemberg zum Beispiel bis zu einer Grundfläche von 150 Quadratmeter einreichen. In Bayern darf der Handwerksmeister Wohngebäude bis 3 Wohneinheiten ohne Begrenzung einer Wohnfläche planen. In Rheinland-Pfalz hingegen hat man sich im Gesetzentwurf auf höchstens 2 Wohneinheiten mit höchstens 100 Quadratmeter Grundfläche festgelegt. Gerade aus Wettbewerbsgesichtspunkten wäre eine Vereinheitlichung der Vorschriften in den einzelnen Ländern sinnvoll, wobei ich heute gar nicht bewerten will, welche Grenze, welche Festlegung vermeintlich die bessere ist. Insofern sind für uns als CDU-Fraktion noch einige Fragen offen, auch was die übrigen Voraussetzungen wie die doch vorgesehenen Schulungen, die auch zu anderen Bundesländern erheblich abweichen, betrifft. Deren